Stein und Flöte. Nach dem Buch von Hans Bemmann. Hörspiel von Christian Gebert. Teil 3.
Lauscher, wie der Held unserer Geschichte genannt wird, weil er in Fraglund als Sohn des großen Brüllers und seiner stillen Frau geboren, schon als Kind durch alle lauten Geräusche verwirrt, von leisen Tönen aber umso mehr angezogen wurde. Lauscher, der von dem sterbenden Beutereiter Arni mit dem rätselhaften Augenstein beschenkt wurde. Lauscher, der diesen Stein verlor, als er in den Bann Gisas, der Herren von Barleburg, geriet, und auf deren Schloss sich als unwürdiger Richter erwies, als er dem Pferdeknecht Barlow, da dieser die Wahrheit sprach, die Zunge herausschneiden ließ. Lauscher, der seinen Augenstein wiederbekam, als er sich endlich der Herren von Barleburg entzog, doch von Barlow durch den Wald gehetzt wurde und seiner verdienten Strafe nicht entkommen wäre, hätte nicht sein Großvater, der sanfte Flöter, allein durch die Kraft seines Spiels die Streitenden getrennt. Lauscher, der aus der Erzählung seines Großvaters von den Zwillingsbrüdern Hunli und Arni aus dem Volk der Beutereiter erfahren hat, auch wie Arni von der weisen Frau Urla jenen Augenstein erhielt. Lauscher, der auf Geheiß seines Großvaters als Diener Barlos mit diesem durchs Land reitet, nachdem Barlow vom sanften Flöter gelernt hat, durchs Flötenspiel zu sprechen. Lauscher, der im Haus des Schmieds Furro von Ricca, der Tochter Arnis, die Geschichte Urlas und ihres Augensteins bei den Beutereitern gehört hat. Diesem Lauscher begegnen wir nun auf seinem Esel Jalf, der neben dem Pferd Barlos einhertrabt. 4 Tage sind sie schon wieder unterwegs, entlang des Flusses nach Südosten. Und Lauscher will es scheinen, dass sein Herr Barlow nur deshalb in diese Richtung reitet, weil eben hier ein Weg ist. Mag er hinführen, wohin er will.
Ruhig, Harro. Ruhig. Na, ihr beiden ungleichen Reitersleut, wohin des Wegs?
Wir werden Schafe hüten. Von diesem Frühjahr bis zum Herbst. Wir haben Zeit zu schauen und zu lauschen, zu lernen und zu denken.
Ein hübsches Lied. Wenn du nicht auf einem Pferd daherkämst, würde ich wetten, dass du auch ein Schäfer bist.
Wenn ich meinen Herrn richtig verstanden habe, will er gern ein Schäfer werden.
So? Sehr gesprächig scheint er ja nicht zu sein, dein Herr. Aber für den Schäfer ist das ja auch eher zum Vorteil, denn viel Gesellschaft ist bei dieser Arbeit nicht zu erwarten.
Dann gibt es hier also Arbeit für uns?
Ich habe noch eine zweite Herde auf der anderen Seite des Hügels zu hüten, deren Hirte sich das Bein verletzt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich anfangen.
So sitzt Lauscher nun Tag für Tag, Schafe bewachend, wenn nicht gerade andere Arbeiten wie Wasser holen, kochen, aufräumen und dergleichen zu verrichten sind, in dieser sonnenüberfluteten, hügeligen Landschaft, die mit kleinen Buschgruppen und vereinzelten Ebereschen gesprenkelt ist. Weiter oben, auf der anderen Seite des Tals, treten die Büsche enger zusammen und dahinter baut sich der dichte, dunkelgrüne Fichtenwald auf. sanften Einschnitten durchbrochen, schiebt sich Waldkulisse um Waldkulisse bis weit in die blaue Ferne. Irgendwo dort hinten muss Barlebub liegen.
Siehst du das Schloss von Barlebog? Schöner, als du es kennst? Die Tore offen. Frei geht man hinein und frei kommt man heraus. Nicht stumm, sondern stimmig. Nicht finster, sondern fröhlich lebt man im Innern. So liebe ich Barlebog.
Von Barlebog kommt ihr also?
Wir waren dort. Vor längerer Zeit.
Man sagt, dass dort alle Freude gestorben sei, seit dieser sich das Tal angeeignet hat.
So ist es. Und selten gelingt es einem Menschen, ihrer Macht zu entkommen.
Ich habe davon gehört. Drunten in den Dörfern erzählt man sich an langen Winterabenden die grausige Geschichte von Gisa und den Wölfen.
Kannst du uns die Geschichte erzählen?
Das kann ich wohl, soweit ich davon gehört habe. Im Bergland am Oberlauf des Flusses von Barlebog lebte ein Steinsucher, der eine Tochter mit Namen Gisa hatte. Dieses Mädchen galt als das Schönste weit und breit. Viele junge Männer kamen und warben um Gisa, aber sie war stolz und wies alle ab.
Wertloser Plunder, dieser Klunker. Du kennst den Stein meines Vaters nicht.
So verspottete sie jeden Werber, der ihr einen ebenso großen und reinen Saphir bringen sollte, wie den, den ihr Vater besaß. Diesen Stein hütete Gisas Vater als sein kostbarstes Kleinod und zeigte ihn keinem Menschen, mit Ausnahme seiner Tochter.
Wertloser Plunder, dieser Klunker. Du kennst den Stein meines Vaters nicht.
So sagte sie auch zu dem Fremden, der eines Tages vorsprach und der Gisa ausnehmend gut gefiel, kräftig und von schlanker Gestalt. Und der Blick seiner Augen ließ Gisas Herz schneller schlagen.
Dann zeig ihn mir doch. Wie kann ich einen gleichen Stein finden, wenn ich nicht weiß, wie er aussieht?
Das ist unmöglich. Mein Vater zeigt ihn keinem Menschen außer mir.
Also weißt du, wo er ihn verborgen hat? Lass mich ein, wenn dein Vater schläft.
Das wird so einfach nicht gehen. Er hat den Stein in einem Kästchen verschlossen und legt den Schlüssel nachts unter sein Kopfkissen.
Mach dir keine Sorgen. Ich will dir ein Schlafkraut geben, das du deinem Vater in den Abendtrunk mischst. Dann wird er nicht aufwachen, selbst wenn dir der Schlüssel aus der Hand fallen sollte.
Ich tue das nicht gern. Aber da du mir gefällst, werde ich es so machen.
In der Nacht öffnete Gisa dem Fremden auf ein vereinbartes Zeichen die Tür und führte ihn in das Schlafzimmer ihres Vaters. Dort zog sie vorsichtig den Schlüssel unter dem Kopfkissen hervor, ohne dass der Vater sich im Schlafe auch nur bewegte, und sperrte das Kästchen auf. Der Saphir war groß wie ein Taubenei, tiefblau und klar wie das Wasser eines Bergsees.
Du hattest recht. Psst. Einen solchen Stein findet man nicht zum zweiten Mal.
Nicht so laut. Du weckst meinen Vater.
Deinen Vater? Den weckt keiner mehr auf. Den Stein nehme ich, aber auf dich kann ich verzichten.
Mit diesen Worten sprang er zur Tür hinaus und wurde nie mehr in der Gegend gesehen. Bisher war Gisa stolz gewesen, aber in dieser Nacht wurde sie böse.
Ich werde nicht eher ruhen, bis ich so reich bin, dass ich mir jeden Mann kaufen kann, den ich will.
Sie verließ das Haus, in dem ihr Vater mit ihrer Hilfe ermordet lag, und lief in die Wälder.
Thank you. Sinn des Weges, schöne Gisa?
Das geht dich nichts an, du Wolf.
Wir sind hier im Wald. Du bist in meinem Revier.
Und warum glotzt du mich so an?
Du siehst recht appetitlich aus.
Willst du mich etwa fressen?
Schon möglich.
Warte, ich will dir und deinem Rudel bessere Nahrung verschaffen.
Doch nicht etwa deine Großmutter.
Nein. Ich werde euch in das reiche Tal von Barleburg führen. Dort leben die Leute sorglos und sind nicht auf der Hut.
Du bist böse, Gisa. Das gefällt mir sehr. Aber bevor wir mit dir ziehen, musst du 3 Bedingungen erfüllen.
Nenne deine Bedingungen. Ich werde sie erfüllen.
Ohne zu überlegen. Das gefällt mir noch besser. Es heißt, wenn ein Mädchen einem Wolf freiwillig von ihrem Blut zu trinken gibt, dann wird er die Gestalt eines Menschen annehmen, solange die Sonne am Himmel steht.
Ich werde euch mein Blut zu trinken geben.
Solange wir in diesem Wald sind, sollst du jede Nacht bei mir liegen und meinen Pelz kraulen.
Komm zu mir, Wolf, dass ich dich kraulen kann. Und die 3. Bedingung?
Das ist die schwerste. Du sollst selbst zur Wölfin werden, wenn du je einen Mann von Herzen lieb gewinnst.
Das soll die schwerste sein? Das ist die leichteste Bedingung.
Nachdem die ersten beiden Bedingungen in dieser Nacht erfüllt waren, erwachte Gisa am Morgen inmitten einer Schar bärtiger, gelbäugiger Männer, die in graue, struppige Wolfspelzjacken gehüllt waren.
Wacht auf, meine Wölfe! Wir wollen nach Barleburg ziehen!
12 Tage trabten sie durch den Wald. Und 12 Nächte blieb Gisa bei dem alten Wolf, um ihn zu kraulen. Am Abend des 12. Tages standen sie am Waldrand und blickten hinunter in das weite Tal, in dessen Mitte auf einem Hügel das Schloss mit seinen riesigen Mauern und Türmen emporragte. Nächtelang rissen Gisas Wölfe die Schafe auf den Weiden von Barleburg, ohne dass die Schäfer und Bauern gegen sie aufkommen konnten. Bis sie sich in ihrer Verzweiflung entschlossen, beim Grafen Fredebar von Barleburg um Hilfe zu bitten.
Und Und wer sind diese Leute?
Ich heiße Gisa.
Unter die Bittsteller beim Grafen hatte sich Gisa mit ihren Wolfsmännern gemischt.
Und meine Männer sind Wolfsjäger. Sie jagen oben in den Bergen und mit Erfolg, wie ihr an ihren Jacken erkennen könnt. Wir sind gekommen, euch unsere Hilfe anzubieten.
Die will ich gerne annehmen. Denn ich habe nicht genug Jäger, um es mit einem solchen Wolfsrudel aufzunehmen. Seid heute Abend meine Gäste. Morgen werden wir zur Jagd blasen. Gisa, du bist heute mein Ehrengast. Setz dich an meine Tafel und lass es dir wohl sein.
Danke. Und wo sind deine Frau und deine Kinder?
Meine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Und mein einziger Sohn ist letzte Woche ausgeritten, um im Flachland Pferde zu kaufen. Aber zu dir, Gisa. Du bist ein hübsches Mädchen. Und mich wundert, dass du allein mit diesen rauen Gesellen durch den Wald und die Berge ziehst. Willst du nicht hier bei mir auf dem Schloss bleiben?
Das könnte schon sein.
Ich könnte auch deine Männer auf Dauer in Dienst nehmen, wenn du willst. Denn ich kann es mir leisten.
Ich weiß.
Wir haben in der Flussschleife unterhalb des Schlosses Edelsteine gefunden.
Mit diesen Worten griff er in seine Tasche und zog einen Saphir hervor, ebenso groß und ebenso klar wie jener, den ihr Vater besessen hatte.
Den schenke ich dir für deine halbe Zusage, hier bei mir zu bleiben.
Denn auch der Graf war schon im Begriff, der Schönheit Gisas zu erliegen. Der letzte Sonnenstreifen aus den Gemäuern des Schlosses hinter den Bergen verschwunden war, stürzten sich Gisas Männer, für die Nacht wieder zu Wölfen geworden, auf die Gäste. Als erstem biss der alte Wolf dem Grafen die Kehle durch. Und nach kurzer Zeit lebte im Schloss keine Menschenseele mehr. Das ist alles, was ich über Gisa und ihre Wölfe gehört habe. Was davon zu halten ist, weiß ich nicht. Du, Lauscher, wirst es vielleicht besser wissen, wenn du selber dort gewesen bist.
Wer weiß schon, was hinter den Dingen steckt, die er sieht. Ich habe nicht gesehen, dass Wölfe zu Menschen wurden. Dass Gisa aber Menschen zu Wölfen machen kann, habe ich an mir selbst erfahren.
Wo du das sagst, erinnere ich mich an einen Steinsucher, der voriges Jahr in unserem Dorf überwinterte. Er war, wie er erzählte, nur mit knapper Mühe den zottigen Knechten Gisas entkommen.
Seit einiger Zeit ist sie vor allem hinter einem anderen Stein her. Aber den hat ihr bisher noch keiner auftreiben können.
Was für einen Stein?
Einen Zauberstein, sagt man. Sie soll sich vor Jahren einen Jungen eingefangen haben, der einen solchen Stein besaß. Eines Tages aber kam sie auf ihrem abgehetzten Pferd zum Schloss zurückgejagt. ein blaues Mal auf der Stirn. Dieses Mal ist mittlerweile zu einem unheilbaren Geschwür geschwollen, das ihr das Hirn vergiftet. Jetzt lässt sie alle Steinsucher zusammentreiben, die nach dem verlorenen Zauberstein suchen müssen, in der Hoffnung, dass allein dieser sie von ihrem Geschwür befreien könne.
Dann wird es wohl um diesen Stein gehen.
Du bist also dieser Junge?
Ja, aber ich wäre froh, wenn ich es leugnen könnte.
Kann ich den Stein sehen?
Bitte.
Es ist also so, wie der Steinsucher Lauro sagte.
Was?
Dass er immer wieder auf seltsame Weise zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückkehrt.
Ja. Und ich weiß heute schon ein bisschen mehr als damals.
Suche den Schimmer. Suche den Glanz. Findest ihn nimmer, findest du es nicht ganz.
Wenn man diesem Stein ins Auge schaut, wird einem warm ums Herz.
Ja, mir auch.
Den folgenden Winter verbringen Barlow und Lauscher bei dem Bauern, für den sie den Sommer über die Schafe gehütet haben. In den Augen der Bauersleute ist Barlow bald vom Schafhirten zum Spielmann aufgestiegen, da er bei ihren Festen recht lustig zum Tanz aufzuspielen weiß. Im Frühjahr sind Barlow und Lauscher zu Pferd und zu Esel wieder unterwegs nach Draglob, wo der große Jahrmarkt, wie alle Jahre wieder, bereits seinen Anfang genommen hat. Bauernweiber preisen ihr Geflügel an. Töpfer rufen ihre Ware aus. Viehhändler feilschen um Kälber und Jungpferde. Tuch und Leinen werden feilgeboten. Gürtel und Schuhwerk, Hacken und Äxte, Messer und Scheren, Schnüre und Seile und allerhand Tand. Hier und dort steht inmitten des Menschengewimmels ein Sänger oder Spielmann.
Und sie schlief bei ihm, bei dem bösen Alten, und kraulte sein struppiges Fell. 12 Nächte im Wald, zwischen haarigen Pfoten und rings an die 50 Bestien. 12 Tage im Wald, auf trabenden Füßen mit 50 zottigen Knechten. Sie kamen ins Tal und sie würgten die Schafe, zerfleischten des Nachts an die 100 und kamen zum Schloss, dort tranken sie Wein und warteten auf den Abend. Und als die Sonne hinter
den Himmel... Was leierst du da für ein jämmerliches Lügenlied?
Was geht das dich an, Pelzjacke?
Wen will er mit diesen Schauerballaden erschrecken?
Vielleicht dich, vielleicht mich. Die Kunst ist frei.
Und stört das friedliche Marktgeschäft.
Vielleicht ist ja was dran an seinem Gesang.
Altweiberkram, nichts für Männer. Da habe ich euch Besseres zu bieten.
Was soll das sein?
Edelsteine, Saphire, Topase, Rubine, was ihr nur wollt. Und Gold. Man muss bloß mit Hammer und Hacke umgehen können.
Sie schinden bei Tag, sie schinden bei Nacht und sterben mit Gold in den Händen.
Muss man dir erst das Maul stopfen, du giftige Kröte?
Sie schickt übers Land ihre zottigen Knechte, die fangen ihr neue Sklaven. Sie locken mit Gold und schweigen vom Tod in den Stollen der bösen Herrin. Ich rate euch gut, jagt die Wölfe vom Markt und bleibt bei der Liebsten zu Hause.
Hast du gehört, Pelzjacke? Hier werden frei gedichtet und frei gesungen.
Danke für die Hilfe. Du bist ein guter Flöter.
Mein Herr kann nur auf der Flöte mit dir sprechen.
Wie heißt er?
Barlow. Und ich bin Lauscher.
Barlow? Ein Barlow, der Meister auf der Flöte ist? Das ist eine gute Sache. Kommt heute Abend in die Silberne Harfe. Da werde ich euch mit ein paar Leuten aus unserer Zunft bekannt machen. Fragt nach mir. Man nennt mich Rauli den Sänger.